Die Folge wird präsentiert von Maxon. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Ingenieure keine Kompromisse eingehen wollen. Die hochpräzisen Elektroantriebe von Maxon. Seit über 60 Jahren entwickelt der Schweizer Antriebsspezialist DC und EC Motoren. Diese Motoren treiben sogar die NASA Rover auf dem Mars an. Mehr Infos unter www.maxongroup.de.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Immer wieder heißt es, dass technische Innovationen unser Leben verändern. Aber selten verändert es Leben so fundamental, indem es den Unterschied macht zwischen Leben und Tod. Das stimmt aber für die kleinste Herzpumpe der Welt, für die der Ingenieur Dr. Thorsten Siess mit dem Aachener Ingenieurpreis 2025 ausgezeichnet wird. Herr Siess ist Chief Technology Officer bei Abiomed am Standort Aachen.
Ja, und was als visionäre Idee begann, hat das Potenzial, die Herzmedizin nachhaltig zu verändern. Die Pumpe unterstützt geschwächte Herzen nämlich minimal invasiv und ermöglicht es Patientinnen und Patienten, sich nach einem Infarkt zu erholen. In unserem Podcast sprechen Marco und ich heute mit Thorsten Siess über diesen Weg von der Idee zur marktreifenden Innovation und natürlich auch die Herausforderungen bei der Entwicklung und die Bedeutung von Technik im Allgemeinen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Herr Dr. Siess. Ich fange gleich mit der ersten Frage an. Wie haben Sie denn davon erfahren, dass Sie ausgezeichnet werden und wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?
Also erfahren habe ich das einfach über eine E-Mail. Da bat der Professor Lutz Eckstein von der RWTH Aachen um einen Termin. Und dann sind wir einfach auf Teams gegangen und dann erzählte mir, ja, wir sind Kandidat. Ja, ich habe das nicht ganz verstanden. Ich bin ja manchmal auch ein bisschen schwer vom Begriff. Aber in Wirklichkeit wollte er mir eigentlich mitteilen, nein, ich bin bereits von den Kandidaten der Auserwählte für dieses Jahr den Ingenieurpreis der Stadt Aachen zu bekommen. Und freue mich natürlich unglaublich. Aber damit gerechnet habe ich auch in keiner Art und Weise, weil ich ganz ehrlich sagen muss, wir machen unsere Arbeit, aber wir gehen auch nicht irgendwie groß an die Öffentlichkeit, außer natürlich in Bezug auf unsere Patienten und die Häuser, in denen eben dann auch die Patienten therapiert werden.
Ja, dem VDI bleibt nichts unentdeckt, nee, finde ich. Man, was
wir bekommen
Tolles
alles
macht.
Mit.
Dann finden wir da draus.
Ja, was brachte Sie denn dazu, sich auf die Entwicklung von Herzpumpen zu spezialisieren? Fangen wir vielleicht mal ein bisschen früher an.
Ja, gut. Wie hat das Ganze angefangen? Im Grunde wollte ich mit der Vorstellung, bin ich nach Aachen gegangen, Luft- und Raumfahrt studieren zu wollen. Und dieser Gedanke, der verwischt dann etwas. Das Studium ist dann auf der einen Seite auch sehr anspruchsvoll. Und dann vergisst man vielleicht auch eigentlich, wofür man inhärent eigentlich nach Aachen gekommen ist. Und relativ spät dann habe ich allerdings im Rahmen einer Vorlesungsreihe, da ging es eben wirklich um Ingenieurwesen in der Medizintechnik, von einer Entwicklung in den USA erfahren, wo man zum allerersten Mal versuchte, eine Miniaturblutpumpe an die Spitze eines Katheters zu setzen. Und das Thema hat mich sofort so fasziniert, dass ich dann direkt nach der Präsentation von Professor Reul dann mit ihm Kontakt aufgenommen habe und gefragt hatte, kann ich da irgendwie dran mitarbeiten? Und so ist das Ganze entstanden. Und da schließt sich dann für mich eigentlich auch wieder der Kreis, weil Sie müssen sich so eine Miniaturblutpumpe vorstellen wie so eine Miniturbine. Und wenn Sie Luft- und Raumfahrt machen wollen und dann interessiert vielleicht eben auch der Antrieb, und wir sitzen ja doch regelmäßig in Flugzeugen und wissen, wie fulminant eben der Schub ist, dieser doch relativ kleinen Triebwerke, dann kann man sich vorstellen, wenn man das besonders klein macht, dass man damit auch noch sehr viel Blut fördern kann. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr weit hergeholt, aber man muss sich auch vorstellen, wenn wir auf der einen Seite natürlich Luft bewegen, wenn es um Turbinen geht, dann haben wir es bei Blut natürlich mit dem, das analog wäre zum Beispiel, wir pumpen Honig. Und das Ganze dann aber natürlich auch noch mit vielen kleinen Zellen und die dürfen wir alle nicht kaputt machen und das war dann eigentlich so die Herausforderung, aber eine sehr, sehr spannende Thematik, initial als überhaupt erstmal als Machbarkeit. Und so bin ich dann damals an das Institut gekommen. Und naja, was macht der deutsche Ingenieur? Er guckt sich natürlich erstmal an, was haben die anderen Kollegen gemacht in den USA und macht auch mal eine sogenannte SWOT-Analyse. Wir gucken mal einfach die Stärken und die Schwächen der jeweiligen Systeme an. Und dann ist sehr schnell klar geworden, die Pumpe an die Spitze eines Katheters zu setzen, ist erstmal gut. Aber es war eben nicht ausreichend, einfach eine hochdrehende, biegsame Welle dann praktisch mit dieser Pumpe zu verbinden und einen externen Antrieb zu haben. Aber das war natürlich, sagen wir mal, so Ende der 80er Jahre ungefähr die Vorstellung, das ist das, was technisch machbar ist. Aber Sie können sich vorstellen, so eine Miniaturturbine, die muss ja auch sehr schnell drehen. Das heißt, so eine Blutpumpe dreht mit 30.000 Umdrehungen pro Minute oder bis zu 50.000 Umdrehungen pro Minute, wenn wir sie noch mal kleiner machen, um. Und das musste diese biegsame Welle aushalten. Und das war im Grunde eigentlich schon so die Achillesferse des Ansatzes. Und dann war es für mich zunächst mal einfach zu sagen, ja, dann lass uns doch bitte einfach einen Miniatur-Elektromotor integrieren. Aber zwischen der Idee und der Umsetzung waren dann doch nochmal 5 Jahre.
Okay. Ja, erzählen Sie uns ein bisschen von dieser tollen Entwicklung. Die kleinste Herzpumpe der Welt. Was bedeutet das in Zahlen? Wie klein ist denn die kleinste?
Ja, also der Begriff kleinste Herzpumpe der Welt ist natürlich sehr dehnbar, weil wir eigentlich immer daran arbeiten, die kleinste Pumpe noch mal kleiner zu machen. Aber um es kurz zu formulieren, die allererste kleinste Herzpumpe der Welt war so ungefähr so dick wie eine Zigarette, also 6 mm. Die nächstkleinste war nur noch so dick wie eine, wie eine Salzstange. Und dann muss man sich natürlich vorstellen, damit einhergehend haben die aber allerdings auch unterschiedliche Pumpleistungen. Also die Pumpe in der Größenordnung von 6 mm, also Zigarettendicke, die kann dann schon 5 bis 6 Liter pro Minute fördern. Wenn wir jetzt hier so in Ruhe miteinander reden, dann sitzen wir gerade hier und unser Herz fördert ungefähr 4 bis maximal 6 Liter pro Minute. Das heißt, diese etwas größere Pumpe kann vom Prinzip her das Herz komplett entlasten. Die dann entsprechend kleinere macht ungefähr die Hälfte der Herzleistung. Aber das ist für eine Herzunterstützung im Zweifel immer noch ausreichend. Und insofern ist dann manchmal wirklich, ist es immer ein Abwägen. Wie klein kann man sein, um noch perkutan zu sein? Ich formuliere gerade mal, was das bedeutet. Perkutan heißt, wir können über eine Schleuse, über ein peripheres Gefäß in den Patienten hinein. Das heißt, es wird im Grunde gar kein Skalpell verwendet. Man muss nicht schneiden, sondern man kann einfach durch eine Punktion eine Pumpe einführen. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn Sie so eine Art des Zugangs wählen, dann sind Sie ungefähr in 5 Minuten im Herzen. Und der Alternativzugang wäre eben das Brustbein eröffnen, können Sie sich vorstellen, das ist ein sehr invasiver Eingriff. Das geht mal nicht so schnell. Und da kommen wir eigentlich auch zum entscheidenden Merkmal, warum ist dann klein entscheidend? Weil je nachdem, in welcher einer sogenannten akuten Phase der Herzinsuffizienz, also einer nicht funktionierenden Herzsituation, die zum Beispiel nach einem akuten Herzinfarkt erfolgen kann, da ist dann wirklich Zeit essentiell. Da geht es nicht darum zu sagen, okay, können wir noch hier mit medikamentösen Ansätzen fahren. Dann ist fast entscheidender wirklich zu sagen, sobald ich denke, der Herzmuskel muss entlastet werden in Form einer Blutpumpe, dann muss das eigentlich auch umgehend eingesetzt werden können. Und da ist dann so eine Katheterblutpumpe ganz, ganz entscheidend. Und dann eben auch, muss man sagen, für das Ergebnis. Wir sagen im Fachjargon immer, Zeit ist Muskel. Sie müssen sich, ja, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber müssen sich einfach vorstellen, in dem Augenblick, wo zum Beispiel so ein Herzinfarkt einsetzt, ist ja ein Herzkranzgefäß zu. Und dieses Herzkranzgefäß versorgt ja normalerweise den dahinterliegenden Herzmuskel. Wenn der jetzt nicht mehr versorgt wird, stirbt dieser Muskel ab. Und das geht relativ schnell. Und deswegen ist es umso entscheidender, eben rechtzeitig erstmal natürlich da reinzukommen, um das Herz zu entlasten. Das heißt, dieser Muskel kann dann diese Phase der Nichtdurchblutung länger tolerieren. Und dann muss natürlich der Operateur auch noch das dahinterliegende Problem lösen, sprich das Gefäß wieder eröffnen. Aber diese Dinge fallen dann praktisch mehr oder weniger in das gleiche Zeitfenster. Und je schneller und besser das passiert, desto eher ist nachher der Patient mit einem, muss man sagen, gesundeten Herzen unterwegs, hat wenig Herzmuskelmasse verloren, lebt und hat auch danach ein, muss man sagen, noch eine gute Qualität. Ohne dass man sagen kann, okay, ich hatte einen Herzinfarkt, in Folge kann ich heute keine Treppen mehr steigen, etc. pp. Davon gibt es allerdings in Deutschland sehr viele Millionen Menschen, die nach solchen Insulten dann sukzessive einfach immer weiter ableiten. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, der wir uns gestellt haben, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Mhm. Toll, ja.
Ja, und welche technischen Herausforderungen sind Ihnen damit derzeit begegnet? Da wird es ja auch ein paar Hürden gegeben haben, nehme ich an.
Oh, die Hürden waren mannigfaltig. Das Erste, was natürlich immer wichtig ist, das unterscheidet uns vielleicht gerade im Bereich Medizintechnik auch noch von anderen Bereichen, wir müssen natürlich immer sehr genau auf das hören, was braucht der Anwender. In unserem Fall ist es dann entweder der Herzchirurg oder der interventionelle Kardiologe. Wir müssen uns immer sehr eng abstimmen, praktisch mit den Personen, die nachher so ein Produkt dann auch wirklich zur Anwendung bringen. Das ist das eine. Das andere ist, wir dürfen natürlich auch die Biologie und den Patienten nicht aus dem Auge verlieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sprachen jetzt gerade von Größe der Pumpe. Und ich habe Ihnen bis jetzt eigentlich nur ein Maß genannt. Das ist der Durchmesser. Natürlich ist der Durchmesser entscheidend, wenn ich sage, wir gehen über ein peripheres Gefäß. Das heißt, die Gefäße, die beispielsweise gut punktierbar sind, sind die Beinarterien. Ja, da hängt ja ein gutes Stück Mensch dran, ja, Muskel und alles. Das heißt also, so eine Beinarterie hat einen guten Durchmesser von 6 bis 8 Millimetern. Aber, und da sind wir wieder in der Biologie, das finden Sie in den physiologischen Büchern. Und trotzdem gibt es Leute, die haben da unten nur 4 Millimeter. Und die sind dann auch nicht mehr gerade, sondern da ist danach alles krumm und schief und irgendwie miteinander verwachsen. Da sind wir halt dann in der Biologie. Und auch die müssen wir verstehen. Wir müssen ja am Ende nachher jeden Patienten abholen. Und wir müssen eben auch dann diese ganzen Randbedingungen kennen. Also das waren schon erhebliche Hürden. Da reicht es eben nicht einfach, das Physiologiebuch aufzuschlagen und zu sagen, okay, ich kann dann unten mit 8 Millimetern rechnen. Nein, mit Verlaub, nein. Und das war die eine Seite der Medaille und deswegen auch dann zu sagen, okay, jetzt haben wir den richtigen Durchmesser, aber wir haben aufgrund vielleicht der Komplexität eine sehr lange Pumpe gebaut. Das heißt, wie so ein kleiner Stift, der einfach zu lang ist, dann können Sie sich vorstellen, dann kommen Sie da auch nicht mehr um irgendwelche engen Radien herum. Das heißt also, mit anderen Worten, der Durchmesser ist das eine, die rigide Länge der Pumpe ist das andere, beides muss man berücksichtigen. Und dann kam eben, wie ich anfangs gesagt hatte, dazu, wir wollten ja einen Elektromotor oder überhaupt einen Antrieb integrieren. Das heißt, Sie bauen jetzt nicht nur eine Miniaturturbine an die Spitze des Katheters, sondern verbinden damit noch einen Antrieb. Das Ganze erzeugt natürlich eine gewisse Länge und das musste dann immer noch kurz genug sein. Das war die erste Herausforderung. Und die zweite war dann eben zu sagen, okay, auf dem Papier war das einfach umzusetzen. Als ich vor über 25 Jahren angefangen habe, war mir relativ schnell klar, was ist der Leistungsbedarf dieser Miniaturturbine. Und dann stellte ich halt fest, dass Elektromotoren, die zu diesem Zeitpunkt käuflich waren, also käuflich nicht im Sinne, dass man einfach einen Katalog aufschlägt, aber das, was man technisch hatte realisieren können, dann faktisch einen Faktor 10 weniger Leistung abgab, als was notwendig wurde. Und Faktor 10 bei einer Technologie wie Elektromotoren, die waren vor 110 Jahren erfunden, da können Sie sich vorstellen, Faktor 10 finden Sie nicht so einfach. Und da muss man manchmal auch ein bisschen Glück haben. Ich sage es mal ganz ehrlich, Glück gehört auch dazu. Das war so die Zeit, in der plötzlich seltene Erde akut werden durften. Also wir haben praktisch einen großen Sprung in der Materialtechnik für Magnete gehabt. Und das erlaubte dann eben auch einen Sprung in der Leistungsfähigkeit der Motoren. Und dann war man eben auch in der Lage, die Technologie zu verändern von sogenannten bürstenlosen Motoren mit Sensoren zu bürstenlosen Motoren ohne Sensoren. Und damit war dann eigentlich so die Voraussetzung geschafft. Mhm. Und dann kommt natürlich auch noch der Ingenieur, der sagt, okay, wir sind ja dann in Blut unterwegs. Und dann haben wir jetzt das große Glück, Blut kann man ja auch als Kühlmittel verwenden. Das klingt zwar jetzt sehr technisch, aber genau das machen wir. Das heißt also, wir stellen sicher, dass die Abwärme des Motors dann eben auch über das Blut abgegeben werden kann und dann bleiben wir trotzdem physiologisch total verträglich. Mhm. Das waren so erstmal ganz grob gesprochen die ersten Hürden. Eine nächste andere, die auch nicht unwichtig war, wir mussten ja Blut fördern. Und Blut ist ja eine Zellsuspension. Wenn ich jetzt, Sie kennen das ja vielleicht, haben das schon mal gehört vom Arzt, eine sogenannte Blutsenkung. Da wird Blut abgenommen, dann wird es hingestellt und dann haben Sie nachher einen Überstand. Und das ist ein transparentes Serum, das ist das Plasma. Und unten sehen Sie dann einen festen Bestandteil oder zumindest so eine Art Blutkuchen. Das sind so 40-50 Volumenprozent rote Zellen. Das sind die Blutkörperchen. Und die sind auch sehr empfindlich. Und diese wiederum wollten wir jetzt ja in großen Mengen fördern, aber nicht dabei kaputt machen. Das heißt also, das war auch ein ganz entscheidender Punkt. Die meisten ersten Modelle, die ich gebaut hatte, waren 10:1, um überhaupt erstmal die Strömung zu verstehen und dann nachher wirklich den Bau einer sehr hämokompatiblen Blutpumpe. Das war schon eine Aufgabe von mehreren Jahren. Und aber machbar, muss man sagen. Also deswegen sitzen wir hier und reden heute also über ein sehr erfolgreiches System.
Super, ja. Das hört sich für mich so ein bisschen daran an, dass da auch viele Leute beteiligt waren. Also wie kann man sich denn da den Austausch zwischen sowohl den medizinisch Verantwortlichen als auch denjenigen, die sich um das entsprechende Material kümmern, um Neuentwicklung? Ich kann mir vorstellen, das, was die da benötigen, kann man ja nicht im Baumarkt kaufen. Also was haben da alles für Menschen zusammengearbeitet und wie?
Ja, so eine Entwicklung ist ja wirklich interdisziplinär. Das heißt, sie benötigen nicht eine große Anzahl an Leuten, aber durchaus Spezialisten auf ihrem Gebiet, die auch alle willens sind, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dazu zählt beispielsweise der Mediziner, der eine ungeklärte technische oder medizinische Herausforderung hat. Ich sprach bereits vom akuten Herzinfarkt und Patienten, die dann in den kardiogenen Schock abgeglitten sind, vor 30 Jahren waren zu 80% verstorben. Heute retten wir davon in der Größenordnung 70-80%, haben dann nach wie vor eine gute Herzfunktion. Also so sehr hat sich praktisch das Bild gewandelt, aber das eben aufgrund der Technologie, die mittlerweile verfügbar wird. Das heißt, Sie brauchen auf jeden Fall diese Leute, die auch an Ingenieure wie mich herantreten, sagen, können wir da irgendwas machen? Das ist das eine. Dann braucht es natürlich auch Materialwissenschaftler. Ich hatte schon gesagt, die Entwicklung neuer Motoren, neuer Materialien für deutlich leistungsfähigere Magnete, all das musste ja zunächst mal irgendwo gefunden werden. Elektrotechniker waren genauso entscheidend. Also ich habe einfach die besten Motorenentwickler in der Welt angesprochen und gesagt, okay, könnt ihr in der Richtung mit uns zusammenarbeiten? Und da muss man eben versuchen, all diese Fakultäten zusammenzubringen. Ich musste umgekehrt auch versuchen zu verstehen, was sie mir sagen. Und wir das dann allesamt auch technisch umsetzen. Und in der Summe ist sowas dann auch immer hochgradig iterativ. Und ich habe mir auch angewöhnt, immer regelmäßig auch nochmal rückzufragen, habe ich das richtig verstanden? Ich gebe es mir mit meinen Worten wieder, um einfach sicher zu gehen, dass wir uns gegenseitig verstehen, weil jeder spricht ja seine eigene Sprache. Mhm. Das heißt, Sie erkennen das ja auch, wenn Sie mit Medizinern zusammen sind und die reden praktisch, ich sag's mal etwas despektierlich, Fachchinesisch, dann muss ich das trotzdem verstehen. Mhm. Und da haben wir dann zum Teil eben auch, muss man sagen, hybride Leute gefunden, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Die hatten sowohl ein technisches Verständnis als eben auch ein medizinisches. Und dann wird die Kommunikation auf jeden Fall einfacher und besser. Also das waren so ein bisschen die Voraussetzungen. Sie brauchen keine große Gruppe, aber Sie brauchen die richtigen Leute. Und dann natürlich immer wieder die Frage, wenn Sie merken, okay, Sie kommen jetzt hier irgendwo nicht weiter, müssen Sie sich überlegen, okay, welchen Experten kann ich noch ansprechen? Hm. Also da muss man offen sein für Kommunikation.
Ja, klar.
Das geht natürlich nicht hinter verschlossenen Türen, dann wird es nicht erfolgreich.
Ja, ich würde mal gerne so ein bisschen zu unserem Standort kommen und mal an Sie die Frage stellen, welche Vorteile haben wir eigentlich so in Deutschland, um solche Entwicklungen dann auch wirklich umzusetzen, einzusetzen, oder gibt es die vielleicht gar nicht? Ist das woanders vielleicht sogar noch viel besser als hier in Deutschland?
Wir können auch gerne die Nachteile nennen.
Es geht auch.
Ja gut, ich denke, es gibt beides. Ich möchte an der Stelle vielleicht erstmal bei den Vorteilen bleiben. Fangen wir vielleicht einfach erstmal mal an. Wirklich, es ist ja, die Impellertechnologie ist ja entstanden an der Hochschule. Das heißt, die Voraussetzungen hier waren eigentlich schon dergestalt, dass man sagen kann, man hat die richtigen Fakultäten vor Ort. Wir haben auch die Infrastruktur. Hier sind eben auch Experten. Und das, denke ich, ist schon ein ganz entscheidender Vorteil. um mal wichtig ist zu erwähnen, also wir reden ja manchmal gerne vom deutschen Ingenieurwesen. Und ich möchte das gar nicht kleinreden, weil das hat ein bisschen was damit zu tun, wie wir denken, wie wir arbeiten. Manchmal nervt es auch, dass deutsche Ingenieure immer alles in Frage stellen, aber das ist der Anfang eigentlich aller neuer Ideen. Und sie denken auch manchmal ein bisschen, aus der Lameng heraus über den Tellerrand hinausgehend. Und das ist, denke ich, etwas, wo ich sagen muss, das ist schon ein bisschen deutsch und das finde ich auch sehr gut. Ich habe festgestellt, das hat nichts damit zu tun, dass man hier groß geworden ist, sondern wie man im Grunde gelernt hat zu denken. Und da haben wir vielleicht hier und da noch einen Vorteil. Allerdings, wir können uns nicht drauf ausruhen, das sage ich auch ganz ehrlich. Im Bereich der Medizin war es leider, muss ich sagen, umgekehrt. Da war Deutschland eher ein Nachteil. Aber Aachen insofern ein Vorteil, weil wir uns hier natürlich an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden befinden. In Deutschland ist, muss ich sagen, die Versorgung dergestalt, dass die Mediziner zu 99% wirklich für die Patientenversorgung eingebunden sind und gar keine Zeit wirklich bereitgestellt bekommen, um forschend tätig zu sein. Mhm. Ich habe hier mit fantastischen Kardiologen arbeiten dürfen und die haben mir einfach gesagt, Herr Sies, tut mir leid, ich kann Ihnen zwar hier und da mal einen Katheter zur Verfügung stellen und ich werde Ihnen auch gerne Fragen und Antworten bereitstellen, die Ihnen vielleicht weiterhelfen, aber wirklich klassisch im klassischen Sinne zusammenarbeiten, inklusive die präklinische Phase in den Tierexperimenten etc. pp., das können wir hier nicht abbilden. Und da war ich jetzt in der glücklichen Situation, dass gute Fahrstunde entfernt wir in Löwen in Belgien eben wirklich auch ein Center of Excellence haben. Und da muss man sagen, dürfen die Leute durchaus einen Arbeitstag pro Woche auf klinische Forschung verwenden. Und das war eigentlich die Grundvoraussetzung, dass wir da wirklich gemeinsam so ein Thema auch weiterführen können.
Ja, das wirft natürlich die Frage auf, wenn die Leute keine Zeit haben, sich um solche Forschungsarbeit zu kümmern, wie sieht es denn überhaupt mit dem Nachwuchs aus? Also Sie sind hier an einer wirklich sehr exzellenten Universität tätig. In Aachen, da weiß man, da kommt alles, was aus Aachen kommt, ist toll, aber kommen denn auch genug Leute nach Aachen, um sich um solche Themen zu kümmern, wie Sie sie jetzt schon seit langer Zeit bearbeiten, wenn ich das so sagen darf?
Also ich muss mal so sagen, wir haben jetzt kein Nachwuchsproblem bei Abimed oder Johnson & Johnson hier am Standort Aachen. Wahrscheinlich, weil wir natürlich auch stadtbekannt sind. Ich habe das große Glück, dass bei uns in der Forschungsabteilung, muss man sagen, wirklich viele Leute auch noch zu uns kommen und sagen, kann ich bei euch eine Bachelor- oder eine Masterarbeit machen? Und in der Regel sind wirklich Leute, die zu uns kommen, dann schon haben sich eingeführt und danach gucken wir höchstens, sind wir in der Lage, diese Person dann weiter anzustellen. Das hängt natürlich dann auch von den Themen und der Kapazität ab. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind wir noch in der glücklichen Situation, dass wir diesen klassischen Facharbeitermangel oder Fachkräftemangel, den ja die Industrie zunehmend beklagt, hier am Standort so in der Deutlichkeit noch nicht spüren. Na Gott sei Dank. Aber ich weiß, dass es manchen Kollegen auch schon hier selbst im Aachener Raum so geht. Also insofern ja, ich denke, ich kann jeden nur bitten, bitte, ja, fangen Sie auch durchaus mit den Ingenieurwissenschaften an. Wir wissen alle, das sind hochanspruchsvolle Studien und trotzdem, wir brauchen auch zukünftige neue Ingenieure und junge Ingenieure. Es ist nicht damit getan, dass Leute wie ich einfach noch länger arbeiten. Das ist endlich. Ja. Ich zähle jetzt zu den Babyboomern.
Mag ja manche auch als Konzept ansehen, aber...
Ja. Und da muss ich sagen, ist natürlich die Arbeitszeit irgendwann endlich.
Klar.
Das ist wohl so, ja. Ja, was möchten Sie denn, wenn wir das schon gerade so als Thema haben, der nächsten Generation an Ingenieuren und Ingenieurinnen mit auf den Weg geben? Vielleicht haben Sie da noch so ein kleines Plädoyer.
Ja, was möchte ich Ihnen auf den Weg geben? Also wenn ich mir meinen Werdegang anschaue, um Großes zu bewegen, was letztendlich klein ist, aber in der Summe nachher groß in der Auswirkung, trauen Sie sich einfach. Trauen Sie sich, etwas Neues zu machen. Es gibt genug Aufgaben und die müssen nicht im Bereich der Medizintechnik liegen. Das ist natürlich immer ein kleiner Bereich. Aber wenn ich mir einfach die aktuellen Herausforderungen anschaue, egal ob das jetzt die globale Erwärmung ist oder denken Sie Mobilität neu, oder dass wir überhaupt in der Lage sind zu sagen, lass uns doch bitte auf diesem Planeten langfristig sein, ohne zu sagen, der Earth Day ist schon nach einem Drittel des Jahres erreicht. Wir müssen in unseren Ressourcen haushalten und ich denke, Ingenieure können hier einen ganz großen Beitrag leisten. Mhm. Also das wäre eigentlich mein Wunsch. Einfach, ja, suchen Sie nicht einfach einen Job, sondern suchen Sie einen Sinn und eine Erfüllung. Und das ist das, was ich für mich in Anspruch nehmen darf. Es war immer anstrengend, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Im klassischen Sinne gearbeitet habe ich eigentlich nie. Viel gearbeitet habe ich wohl, aber es ist eigentlich heute, wenn ich sagen darf, wir gucken heute auf 400.000 therapierte Patienten zurück. Wenn wir mit diesen Patienten in Kontakt treten, und das tun wir regelmäßig, und einfach sehen, was Technologie machen kann, dann ist das essentiell. Dann ist das einfach auch so ein deutlicher, gefühlter Mehrwert. Also ich sage das immer, für uns ist das Rocket Fuel. Ja, und es ist Motivation pur. Und dieses Gefühl möchte ich eigentlich auch den jungen Leuten auf den Weg geben. Aber damit fängt einfach nur an, trauen Sie sich was zu und machen Sie es.
Ja.
Und seien Sie sich dessen bewusst, es wird nicht einfach.
Nee, natürlich
nicht. Das wäre ja auch langweilig, ne? Weil es so einfach ist, dann fehlt doch irgendwo die Challenge.
Richtig. Ja, prima.
Ja, schönes Abschlusswort, würde ich sagen.
Herr Dr. Sies, das war wirklich toll, mit Ihnen zu sprechen. Wir könnten noch stundenlang über dieses Thema sprechen, weil es wahrscheinlich auch noch Stunden füllen würde. Aber wir müssen aufhören. Wir bedanken uns bei Ihnen. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu diesem tollen Preis, zu dem Aachener Ingenieurpreis. Ist bestimmt eine tolle Sache und wünschen Ihnen für Ihre weitere wissenschaftliche Arbeit viel, viel Glück und gutes Gelingen. Sie haben gesagt, man braucht beides. Und es ist schön, dass es Menschen gibt, die sowas entwickeln und wo dann so vielen Menschen geholfen werden kann.
Vielen lieben Dank und ich werde das an mein Team weitergeben. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, ein fantastisches Team an Ingenieuren und Wissenschaftlern wären wir nicht da, wo wir heute sind.
Das ist so.
Absolut, ja.
Gut. Ja, wenn noch mehr dazu erfahren möchte, schaut bitte in unsere Shownotes, da werden wir noch passende Links hinterlegen. Und wer noch mehr wissen will oder Kommentare hat, schreibt uns entweder an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge.
Ganz genau. Da muss ich nichts mehr zu ergänzen, außer dass ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.